Hallo Lara.
Hi Carlos. Na?
Na?
Alles fit?
Alles fit, ja.
Yeah.
Da sind wir wieder.
Sommer, Sonne, Comic-Podcast.
Wir sind erwacht aus unserem Winterschlaf, der bei uns immer bis Juni geht.
Quasi, eigentlich ja nicht. Es geht ja eigentlich eher darum, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, die auch mit Comics zu tun haben, mit diesem Festival, das da heißt Comic-Invasion Berlin.
Genau, und dieses Festival hat im Mai wieder stattgefunden und ja, wie jedes Jahr tauchen wir dann in den Monaten davor ein bisschen ab, weil wir ja für dieses Festival auch eine Podcast-Reihe machen. Dann wird es hier immer ein bisschen still, aber ihr könnt uns dann ja da drüben hören bei comicinvasion.de und das ist zwar mehr fokussiert auf die Berliner Szene und Leute, die da auf dem Festival ausstellen, aber trotzdem sind das gute Gespräche und ist dem, was wir hier machen, doch relativ ähnlich.
Genau.
Und jetzt?
Ja, und jetzt?
Jetzt sind wir wieder hier.
Und jetzt?
Und haben so diese Festival-Lehre ein bisschen zu bewältigen.
Es war schon ganz schön hart die Woche danach. Es hat, also Sinne war es eigentlich ganz gut, dass ich keine Pause hatte und mit meinen anderen Brotjobs direkt wieder weitergemacht habe. Also kam ich gar nicht ins Schmachten und Leiden rein.
Ja. Das war nicht so einfach. Wir wollen das Thema jetzt hier gar nicht so groß aufmachen, weil wir haben auch gerade eine Sendung beim Comic Invasion Podcast mit einem kleinen Rückblick auf das Festival nochmal veröffentlicht. Wenn euch das also interessiert, dann hört doch da rein auf comicinvasion.de/podcast. Aber mal kurz ansprechen wollen wir es dann doch, weil wir waren doch relativ begeistert, ne Lara? Deswegen auch der Festivalkater dann.
Tja, es ist halt, wenn du quasi ein Jahr lang auf ein Wochenende hinarbeitest oder eine Woche, weil die Satelliten ja auch schon dazu gehören, und dann ist es, kommt es und dann ist es super schnell vorbei und dann ist es plötzlich weg. So, dann, also das hinterlässt halt dann schon so ein bisschen ein komisches Gefühl erstmal. Aber wenn man jetzt halt so ein, zwei Wochen später nochmal drüber nachdenkt und nochmal so ein bisschen sich das in Erinnerung ruft, ist es eigentlich ein schönes Gefühl, weil man nochmal so richtig merkt, was eigentlich alles gut funktioniert hat. Und ich meine, wir sind immer noch in der Pandemie und wir haben ein richtig geiles Festival hingelegt, trotz allem.
Ja.
Und da dürfen wir auch ein bisschen stolz auf uns sein, finde ich.
Das finde ich auch. Ja. Es macht ja auch Spaß einfach. Es ist ja nicht einfach ein Job oder sowas, sondern es ist ja auch so mit diesem Team und so, das ist ja alles ein Träumchen. Hier können wir es ja sagen, hier kommt es nicht so rüber, als ob wir dafür bezahlt werden, das zu sagen.
Wir werden auch nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Wir werden zwar bezahlt, aber nicht dafür, dass wir sagen, dass unser Team geil ist. Das ist einfach so, das ist Fakt, wissenschaftlich nachgewiesen.
Ja, genau, so sieht's aus.
aber es ist, also genau, also das, wenn dann, also in dem Sinne verstehe ich auch all diese Leute, die so diese ganzen anderen Festivals machen. Was ja noch viel krasser ist, klar. Also ich meine so Musikfestivals wie, weiß ich nicht, Wacken oder sowas. Mhm. Aber ich glaube einfach, das als Job zu machen, ist wahrscheinlich einer der besten Jobs, den man haben kann.
Ja, das glaube ich auch. Da könnte man sich fast dran gewöhnen. Ja, aber jetzt hat uns wieder die harte Realität eingeholt und wir sind wieder da. Hier bei Yay Comics machen wir jetzt auch wieder eine Staffel. Ich sehe das jetzt hier so ein bisschen als neuen Staffelbeginn.
Mhm. Genau.
Wir haben auch schon ein bisschen was geplant und vorbereitet und ich freue mich drauf, auch wieder ein bisschen. Das ist auch so ein Nebeneffekt von der Comic Invasion. Danach habe ich auch wieder mehr Lust auf diesen Podcast hier.
Das ist doch schön. Es ist auch nicht so, dass wir während der Comic-Invasions-Vorbereitungszeit nicht trotzdem auch Comics lesen und so weiter. Wir kommen halt nur nicht dazu, darüber groß zu reden. Wir haben es ja probiert, immer mal wieder so ein bisschen oder hier und da ein KünstlerInnen interviewt, das wird es auch demnächst wieder geben. In einer der nächsten Folgen haben wir schon jemanden klar gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon verraten willst, aber auf jeden Fall, darauf könnt ihr euch wieder freuen. Wir machen wieder viel KünstlerInnen-Interviews, aber reden natürlich auch immer über Comics, die wir gelesen haben. Jetzt gerade natürlich auch noch viel von dem, was wir auf der Comic-Invasion bekommen haben, von den ganzen Indie-KünstlerInnen, aber natürlich habe ich auch meine anderen Sachen weitergelesen, also von den traditionellen, kleineren und größeren Verlag Leuten.
Ja, ich würde jetzt noch nichts großartig ankündigen. Lasst euch überraschen. Ich glaube, da kommen auf jeden Fall ein paar nette Folgen in den nächsten Monaten. Und ja, was machen wir jetzt in dieser Folge hier? Also, das ist jetzt wieder so eine Folge mit, wo ich mir einfach so Notizen gemacht habe, was es so zu besprechen gäbe vielleicht. Und Comics, ja, habe ich auch so zwei mitgebracht, aber ich will das jetzt auch nicht so lang da großartig ausbreiten. Es sind auch beides jetzt keine super aktuellen Sachen, aber zumindest mal zwei Comics wollte ich mal kurz erwähnen. Hast du auch Comics mitgebracht?
Ja, auf jeden Fall, aber mach du erstmal einen.
Lass uns, bevor wir zu den Comics kommen, vielleicht mal noch kurz so ein bisschen andere aktuelle Dinge abhaken.
Ach so, okay.
Es gab ja jetzt auch, weil es jetzt auch passt, Erlangen steht vor der Tür. Das ist natürlich jetzt hier der große Comic-Event, auf den ganz Comic-Deutschland gewartet hat, wieder 2 Jahre.
Ja, und das
Oh.
Problem ist aber, dass du leider jetzt diesmal nicht dabei bist, nachdem wir es eigentlich wollten wir ja zusammen hinfahren und dann ist ja die Corona-Pandemie dazwischen gekommen und jetzt fahre ich hin und du nicht.
Ja, ich bin schon wieder nicht dabei, aber eines Tages wird es vielleicht passieren. Ich bin da immer optimistischer von Jahr zu Jahr, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder nichts. Aber einen sehr, sehr guten Grund, vielleicht dann doch noch spontan mit dem Hubschrauber einzufliegen, wäre, dass am Quimby-Stand einer meiner Lieblingsautoren sitzen wird, nämlich der Peter Milligan,
Ja, das finde ich krass.
den ich schon seit den 90ern sehr verehre, und über einen Comic von ihm werde ich auch nachher noch sprechen.
Ja, also ich weiß, dass der auch bei vielen, der ist ja auch so, kommt ja auch aus der Independence-Szene und hat aber ja auch im Mainstream schon einige Erfolge gehabt und ist jetzt kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Von dem habe ich ein paar Jahre lang wenig gehört und jetzt kommt er aber wieder. Und ich bin total positiv und freudig überrascht, dass am Quimi-Stand so jemand sein wird. Also ich freue mich schon urst drauf, da mal vorbeizugucken.
Ja, der lernt ja auch Deutsch und so, ne? Der ist ja auch hier mit Sarah Borini bekannt und so. Da kriegt man ja auf Twitter immer so ein bisschen deren deutsche Konversation mit und so. Genau, ja, und den mal in echt zu treffen, das wäre schon wirklich sehr highlightig, aber das wird wohl auch dieses Jahr wieder nicht passieren. Aber Erlangen wird bestimmt trotzdem gut, ne? Auch ohne mich.
Ja, es wird auch ohne dich irgendwie gut werden, spricht. Also ich meine, es ist natürlich schade, aber es gibt halt einfach so viel zu erleben, dass es wahrscheinlich, dass ich auf andere Gedanken komme. So, ich werde dich trotzdem vermissen.
Oh, das Beste an Erlangen ist ja sowieso, dass da Corona vorbei ist.
Man könnte es meinen. Weil, also das finde ich zum Beispiel, da muss ich jetzt gleich mal so einen kleinen Front raushauen. Weil jetzt, die haben 2 Wochen, bevor das Festival startet, haben sie gesagt, es gibt übrigens doch keine Maskenpflicht. Und das finde ich halt scheiße. Also Leute, dann macht es halt von Anfang an so, dass ihr sagt, dass ihr keine Maskenpflicht einführt, aber jetzt so 2 Wochen vorher, nur weil die Stadt Erlangen sagt, okay, es ist nicht mehr verpflichtend von unserer Seite aus. Ich meine, wir haben da ja auch intern sehr viel bei unserem Festival drüber diskutiert, aber das Festival in Erlangen ist ja doch nochmal deutlich größer und die Gefahr, dass es dann zu einem Superspreader-Event wird, ist einfach größer, finde ich. Und die Leute, die sich jetzt, weil ich meine, man muss ja auch so Zugtickets und Hotels und so weiter, das muss man ja weit im Voraus buchen. Und wenn man jetzt jemand ist, der halt sagt oder die halt sagt, ich kann jetzt plötzlich nicht kommen, weil wenn die Leute keine Maske tragen, ist es für mich als Risikopatientin einfach zu groß, zu gefährlich. Ich gehe da nicht hin, dann hat man die ganzen Kosten, die man wahrscheinlich nicht 100% zurückbekommt. Und das finde ich halt einfach keinen so coolen Move, muss ich sagen.
Ja, gab es ein bisschen Kritik dran. Schwieriges Thema für so ein Festival. Klar, eigentlich haben sie das Hausrecht und könnten es einfach machen, ne?
Ja.
Und ihre Erklärung oder ihre Ansage dazu fand ich auch so ein bisschen, naja,
Schwammig?
bisschen, als ob sie sich nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht haben. Aber gut.
Ja, ich meine, es ist halt so, dadurch, dass es ja, das ist ja sowieso so ein bisschen alles auch ein bisschen dezentral, es ist ja nicht alles nur in einer großen Messehalle, wie bei anderen großen Comic irgendwie Events oder Cons oder so. Dadurch ist es ja sowieso so, dass man immer wieder zwischendurch rausgeht. Und wenn man dann sagt, nur drinnen ist die Maskenpflicht, wäre das doch eigentlich ganz okay. Und ich weiß halt jetzt schon von vielen AusstellerInnen, die Riesenangst haben, selbst wenn es nicht Corona ist, aber die können, weißt du, die Leute kommen dann super nah an einen ran und können einem ins Gesicht husten und mit sonst was anstecken. Und das ist halt natürlich, es gab ja von vor Corona schon immer diesen Inside-Jokes von AusstellerInnen, dass die immer noch mindestens eine halbe Woche danach einplanen müssen, weil sie krank sein werden. Ne? Weil sie erkältet sind oder irgendwelchen
Die
Norovirus
Festivalgrippe.
oder Festivalgrippe gibt es als Begriff so. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Weswegen wir bei unserem Programmpunkt auf Maskenpflicht bestehen werden. Also ich bin ja Teil des Ginkgo-Preis Orga-Teams. Und
Ja.
dieses Jahr wird er tatsächlich auf dem Comic-Salon Erlangen verliehen. Wir hatten ja einmal eine quasi digitale Verleihung auf der Comic-Invasion und wir hatten mal eine Verleihung bei der Comic-Con in Stuttgart. Und jetzt sind wir in Erlangen und da sind wir auch super gerne und finden es toll. Und die Organisationsleute von denen stellen uns extrem viel zur Verfügung und kommen uns entgegen. Aber auch da gibt es keine Maskenpflicht von denen und deswegen haben wir gesagt, für uns gibt es für die halbe, dreiviertel Stunde von der Preisverleihung, die da stattfindet, dann eine Maskenpflicht.
Ja, okay, kann man machen. Ginkgo Award sind jetzt auch die Nominierungen rausgegangen, ne?
Genau, gerade jetzt kurz vor ein paar Tagen ist die Shortlist, so wie man so schön nennt, der Nominierungen in den vier Kategorien rausgegangen. Ihr könnt ja mal auf ginkgo-award.de gucken, ob euer Favorit dabei ist. Es ist kein Publikumspreis, es ist ein Preis mit Jury, mit Komitee, die das auswählt und jedes Jahr auch wechselt das Komitee, nur die Orga-Leute dahinter bleiben gleich, sodass dann auch wirklich sichergestellt wird, dass nicht immer die gleichen Leute irgendwie ihre Highlights einfach nominieren und auszeichnen.
Genau, und deswegen ist es auch ein guter Tipp, wenn man einfach nach interessanten Comics sucht. Also einfach mal da die Nominierten checken, weil die sind alle interessant.
Genau. Also jetzt schon die Shortlists könnt ihr euch eigentlich bedenkenlos komplett kaufen. Oder einfach so durchlesen, weil es werden ja auch Webcomics, die man for free lesen kann, nominiert. Ja, der andere große Preis ist natürlich der Max-und-Moritz-Preis.
Ja, genau, der Max-und-Moritz-Preis. Erwartest du den freudig?
Na, ich finde es halt interessant, wenn man sich da mal die Nominierungen anguckt, weil es schon einige Nominierungen sind, die so. Es ist, ich habe das Gefühl, dass es auch da mehr ins Independent geht.
Aha.
Oder in ungewöhnlichere Sachen. Also Jaja Verlag ist ja jetzt wieder nominiert und hier Jeff Chee mit seinem Wer ist denn dieser Scatman ist nominiert. So, das sind keine Comics, wo ich sagen würde, das ist klassisches Erlangen Max und Moritz Preis gelöt.
Okay, interessant. Ja, ich hab doch gar nicht geguckt, was da dieses Jahr so alles nominiert ist.
Ja, schaut mal rein. Auch da sind einige interessante Ausnahmen dabei und natürlich auch die man so erwarten würde vielleicht, so ein paar große Klassiker oder aus den großen Verlagen sind auch dabei, aber ich bin dieses Jahr so gespannt wie noch nie, wer den Max-und-Moritz-Preis oder die Preise da kriegt, auf jeden Fall.
Okay, cool. Macht das noch heller von Sinn?
Ich glaube schon, soweit ich weiß, macht die Preisverleihung wieder, aber ich habe mich jetzt
Okay.
auch, weiß es nicht, ich glaube schon.
Gut. Ja, okay. Erlangen, wirst du uns bestimmt hinterher auch ein bisschen was berichten?
Genau, da machen wir dann direkt eine kleine Sendung hinterher. Vielleicht mal gucken, machen wir auch von dort was, mache ich von dort was, mal gucken. Wir haben ja da, gibt's ja, es wird wieder das Comic-PodcasterInnen-Treffen geben vom Telestammtisch, da bin ich auch dabei. Da könnt ihr also auch schon meine Eindrücke hören und mal gucken. Ich nehme mein Aufnahmegerät mit und vielleicht kriege ich ja den Peter vors Mikro und mal gucken.
Ja, gut. Erlangen, sehr schön. Ich
Ja.
wünsche euch allen viel Spaß.
Ja, danke.
Und dann kommen wir mal zu Comics, oder?
Ja, okay.
Also ich habe ja schon gesagt, ich habe zwei mitgebracht. Das sind auch beides schon ältere Sachen. Also es ist beides jetzt nicht super aktuelles Material. Und ich fange mal an mit einem, den wahrscheinlich auch schon viele von euch kennen. Aber das ist so ein Ding, was jetzt gerade sehr gut einfach in diese Jahreszeit passt. Und ich habe es gerade erst gelesen. Deswegen passt es jetzt auch hier einfach rein, habe ich jetzt beschlossen. Und zwar Senso von Alfred oder Olfré. Das ist ein französischer Zeichner. Kennst du, ne?
Ja, klar, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie man den ausspricht, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Ich habe auch noch nichts anderes von ihm gelesen, aber das muss ich, glaube ich, mal ändern.
Also, es hat dir sehr gut gefallen.
Es hat mir sehr gut gefallen. Es überrascht jetzt nicht mit noch nie dagewesenen Ideen oder sowas, aber es ist einfach handwerklich sehr, sehr gut und macht das, was es will, einfach sehr auf den Punkt. Und es ist einfach ein sehr schönes Sommercomic.
Auf jeden Fall.
Deswegen passt es jetzt auch einfach so gut. Also so ein Comic, was man einfach wunderbar im Sommer lesen kann, wo man auch irgendwie den Eindruck hat, ja, sowas hat man irgendwie so ähnlich schon mal erlebt oder würde man gerne erleben oder irgendwie so. Schön im Urlaub, so am Strand oder so. Kann man sich das mal schön reinballern.
Ja, auf jeden Fall.
Worum geht's denn da eigentlich? Also, es ist so die Geschichte, ein Mann will zu der Ausstellung seiner Tochter reisen, aber er verspätet sich und das Hotel hat seine Reservierung nicht bekommen. Und da ist jetzt auch kein Zimmer mehr frei und irgendwie läuft alles nicht so richtig für ihn. Er ist da jetzt irgendwie so ein bisschen so aufgeschmissen und weiß nicht so recht, was er da jetzt machen soll. Und es gibt kein Zimmer mehr in dem Hotel, weil da gerade eine Hochzeitsgesellschaft alles ausgebucht hat. Und er darf aber auf dem Grundstück bleiben und vertreibt sich so ein bisschen seine Zeit da in dem schönen Gebäude. Es spielt, glaube ich, in Italien.
Genau, spielt's.
Und ja, er vertreibt sich da so seine Zeit in dem Gebäude, in dem Hotel und dem schönen Park drumherum vor allem auch. So ein bisschen vernachlässigter, verfallener, wilder Park. Und da lernt er dann auch eine der Hochzeitsgästinnen kennen, die sich aber auch so ein bisschen fehl am Platz da fühlt. Und dann beginnt so eine ganz, ganz zauberhafte kleine Geschichte, die auch einfach nur so diese Nacht da dauert, mehr oder weniger. Und das ist einfach sehr gut gemacht. Also das ist einfach wunderbar gezeichnet und erzählt. Also es ist einfach sehr, sehr auf den Punkt das gemacht, was da gemacht werden wollte. Und besser kann man es eigentlich nicht machen.
Also es ist Ligne Claire, muss man kann man vielleicht noch dazu sagen.
Genau, ja. Es hat so eine franco-belgische Anmutung so ein bisschen, aber so ein bisschen cartoonig insgesamt. Aber sehr, sehr definierte Linien auch. Genau,
Genau.
Lean Claire hast du schon gesagt, genau.
Ja, und auch die Hintergründe und alles drumherum, es ist alles sehr sehr klar, sehr sehr strukturiert, auch die Panel-Aufteilung, da passiert jetzt nichts, was total crazy ist, sondern es ist wirklich so 4 bis 6 Panels und alle immer gleich groß. Es gibt keinen Panelbruch, es gibt nicht viel. Die Kolorierung ist auch sehr haptisch, sehr, also ist jetzt nicht verschwimmt nicht so, sondern auch da es ist sehr detailreich auch teilweise, aber teilweise dann natürlich auch wieder ein bisschen sehr flächig. Aber es ist wirklich, es spricht einen sehr an. So.
Genau, so Aquarellkolorierung insgesamt einfach auch schöne, schöne Bilder.
Ja, also sehr, sehr pleasing, was das angeht. Und mich hat es halt total an so eine klassische französische Rom-Com erinnert, mehr oder
Ja,
weniger.
genau.
Und deswegen passt es halt vielleicht so auch als Sommerlektüre, wenn man selber vielleicht in Italien am Strand liegt oder so,
Ja,
oder im Freibad.
ja.
Und oder hier diesen, es gibt diesen Film mit Keanu Reeves und ich glaube, es ist Winona Ryder. Beide eben auch so als unfreiwillige Anhängsel auf so eine Hochzeit eingeladen werden und sich im Flieger schon treffen und dann da auch so ein bisschen eine kleine Beziehung sich entwickelt, weil sie beide keinen Bock drauf haben und eigentlich auch keinen Bock auf Beziehungen haben. Und so ein bisschen hat es mich daran auch erinnert, weil beide Personen, die da irgendwie vorkommen, haben halt einfach auch eigentlich keinen Bock.
Ja, genau sowas ist das. Ja. Also da muss man schon Bock auf dieses Genre haben, wobei es jetzt nicht so kitschig ist oder so, ja.
Nee,
Also
es ist,
bei
ja.
Filmen hat man dann ja oft das Problem, dass die dann ja so ein bisschen zu hart in die Kitschrichtung gehen oder so, aber das ist in dem Comic gar nicht der Fall. Also das ist schon so magischer Realismus und alles so ein bisschen sehr romantisiert, aber ich fand es gar nicht kitschig.
Ja, deswegen meinte ich auch eher so französische Romcoms, weil die sind meistens auch weniger kitschig als die
Ah ja,
amerikanischen.
genau. Ja. Ja, 157 Seiten, Reprodukt 20 Euro. Ist ein dickes, gebundenes Buch.
Ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Das Buch, worüber ich sprechen möchte, ist auch gebunden. Ist nicht so dick, aber es ist sehr breit. Es ist so ein längliches Format. Ist jetzt vielleicht nicht die klassische Sommerlektüre, weil es von der Emotion, von der Grundtonalität ein bisschen nicht, also es ist nicht ganz so locker und leicht. Das ist Doom Boy von Tony Sandoval. Ich weiß nicht, ob du Tony Sandoval kennst. Der hat in Deutschen schon einen anderen Comic rausgebracht bei CrossCult. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder bei CrossCult erschienen. Der hieß Wasserschlangen.
Nee, sagt mir gar nichts.
Das war so eine Fantasy-Geschichte und jetzt ist es aber eher so so eine Art, wie soll ich sagen, Coming-of-Age-Geschichte oder so. Es spielt, also ich glaube, alle Leute, die in den 90ern groß geworden sind und so ein bisschen Nirvana-Fans waren und so, die können da sehr connecten, glaube ich. Weil, also in dem Fall geht es zwar um Doom Metal, aber man kann es ja nicht hören im Comic. Deswegen projiziert man da so alles rein, aber die Hauptfigur ist halt so ein junger Erwachsener, ich weiß nicht, wie alt er so ist, vielleicht 16, vielleicht 18. Und der versucht halt gerade eine verlorene, also eine Beziehung zu verarbeiten, die in die Brüche gegangen ist und ist sehr introvertiert und ein bisschen deprimiert, melancholisch und fängt halt an, Musik zu machen. Und er macht das, indem er an den nahegelegenen Strand geht und da so eine kleine Hütte mit einem anderen Typen zusammen so ein bisschen ein kleines Ministudio aufbaut. Und der andere Typ, mit dem er das macht, der sendet es aber dann quasi direkt über, was weiß ich, UKW oder sonst irgendwas ins lokale Radio. Und der spielt dann immer so ein Set, so weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Minuten und dann hört er wieder auf und das greift dann total um sich. Niemand weiß, wer dieser Doomboy ist und finden aber ihre Musik geil. Und das ist aber so, dass wir als LeserInnen ja wissen, wer er ist. Und er interagiert mit ganz vielen Leuten und es gibt natürlich auch dann ein Mädchen und es gibt Rivalen und es gibt andere Leute, die Musik machen und Freunde, die irgendwie, wo es dann Clinch gibt und so weiter. Also es ist eigentlich wirklich so eine klassische Coming-of-Age-Drama-Geschichte, Slice of Life. Es passiert nicht wirklich viel, aber es dreht sich halt irgendwie immer um die Musik, die er macht und er ist halt wirklich ein Mensch, der durch die Musik sich ausdrückt. Und ich bin ja auch Musikerin, die sich sehr stark über Musik ausdrückt und weniger über, ja, direkt mit den Leuten spricht. Und deswegen konnte ich da sehr, sehr gut mich irgendwie reinprojizieren. Und der Stil ist halt interessant, weil das irgendwie, man kann das nicht so ganz beschreiben. Es ist auch, die Koloration ist auch alles sehr fließend, sehr, sehr aquarelllastig. Aber es ist jetzt nicht so wie eben gerade bei Zen so diese harten Linien, sondern es ist wirklich eher weich. Und wenn das als Film würde, das halt alles irgendwie so in Widescreen wahrscheinlich auch laufen. Deswegen ist das Format auch so länglich eher. Und es wird nicht viel geredet, und es funktioniert sehr stark über die Bilder.
Und wie umfangreich ist das?
Boah, ich weiß gar nicht genau, wie viel Seiten das hat, aber es ist schon, also es ist jetzt, es ist nicht so dick, aber es hat schon ein paar Seiten. Warte, ich guck mal schnell nach. Steht
Was für ein
hier.
Format?
Nee, es ist halt so ein Breitformat, also es ist breiter als höher.
Ach so, okay. Interessant.
Warte mal hier, 144 Seiten.
Kannst du das mit irgendwas vergleichen, so? Wen könnte das interessieren?
Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also wenn ihr andere Comics über Musik machen mögt, die zum Beispiel die Band von Marville oder so vielleicht, oder auch so ein bisschen kontemplativere Sachen. Es gab doch dieses eine Buch von einer von den Charlie Hebdo-Überlebenden. Sowas vielleicht. Also wirklich eher, wo nicht die großen Dinge erzählt werden, sondern wo es eher um Gefühl geht, als um eine direkte Aussage. Ja,
Okay.
ich glaube, ihr müsst einfach mal reinschauen und durchblättern, ob euch das zusagt. Es kann halt auch sein, manche Leute sind vielleicht auch noch genervt von der Hauptfigur, weil es halt so ein typischer Emo-Boy ist, der aber nicht in dem Sinne Emo macht, sondern er macht halt Doom Metal. Aber man hört es ja eh nicht. Also ist nicht nur für Metal-Leute wahrscheinlich interessant.
Ja, okay. Sag nochmal den Titel und wo es erschienen ist.
Doom Boy heißt das Comic von Tony Sandoval. Und im Deutschen müsste das auch Crosscult sein.
Okay, dann können wir sogar bei Crosscult bleiben.
Oh, du auch.
Nämlich, ich will nochmal zurückkommen auf Peter Milligan, der ja in Erlangen am Quimmi-Stand sitzt. Und eins seiner großen Werke in den 90ern war Enigma. Mhm. Und das war so eine der ersten Veröffentlichungen bei Vertigo, dem DC-Sublabel, was es damals gab, was die Karen Berger gegründet hatte, die ja inzwischen auch ihren eigenen Verlag gemacht hat, weil Vertigo nicht mehr existiert. Mhm. Und dort ist jetzt auch eine Neuauflage von Enigma erschienen. Und das wurde dann in diesem Zuge auch nochmal übersetzt ins Deutsche von Jörg Fassbender, dem Quimmi-Chief. Ich habe die deutsche Variante noch nicht gelesen, kann jetzt hier auch nur über die englische ein bisschen mal sprechen. Und da muss ich halt vor allem einfach dieses Team nochmal hervorheben, Peter Milligan und besonders auch der Zeichner Duncan Figredo ist einfach... Also das ist für mich, sind für mich einfach die besten Comic-Macher, Punkte, so.
Ja, Figredo ist ja, glaube ich, durch Hellboy auch groß geworden, oder?
Ja, genau, der ist dann später mit Hellboy auch bekannt geworden, also als Zeichner für Hellboy. Und ich habe aber ihn halt in den 90ern schon mit seinen Miniserien sehr, sehr abgefeiert, die er halt unter anderem mit Peter Milligan gemacht hatte. Und ich könnte jetzt allein über Duncan Figredo eine ganze Sendung labern, weil ich den so großartig finde. Aber
machen wir vielleicht auch mal, aber da muss ich mehr von Duncan Figredo vorher mir angucken.
Ja, genau. Ich werde es jetzt knapp halten hier. Man könnte auch über Enigma alleine schon sehr, sehr lange reden, weil das ein vielschichtiges Werk ist. Es bedient so klassische Superheldenmotive, aber ist tatsächlich sehr weit weg davon, ein klassischer Superheldencomic zu sein. Also wenn man Vertigo kennt, dann weiß man ja auch, dass da jetzt nicht so das übliche Superheldenmaterial erschienen ist, sondern das war ja das DC-Label für so abseitige, komische Sachen.
Ja genau, die haben das extra ins Leben gerufen für alles, was halt nicht Superhelden sind, weil sie gemeint haben, das passt nicht zu ihren klassischen Dingern, was mittlerweile ja völlig aufgehoben wurde.
Genau, und das fand ich immer schon viel interessanter als die normalen Superhelden-Sachen und ich hab's halt total abgefeiert. Und dieses Enigma ist ursprünglich erschienen als eine 8-Hefte-Miniserie. Das wird immer so gerne so als postmodern und bezeichnet und ist so sehr, sehr meta, weil es geht da auch um Comicfiguren, die zum Leben erwecken, die selbst eine Rolle spielen. Also um mal kurz die Geschichte so ein bisschen anzureißen. Der Protagonist Michael lebt so ein langweiliges Leben, so voller Routinen. Doch dann geschehen so ganz krasse Morde in der Nachbarschaft. Und es scheint eben so, als ob Comicfiguren aus Michaels Kindheit zum Leben erwacht sind. Okay. Und das Ganze wird dann so eine Geschichte über Selbstfindung und Identität, sexuelle Identität. Und ist einfach ein wahnsinnig interessantes Comic. Ich kann natürlich nicht so richtig objektiv drüber reden, weil ich es halt mit 16 oder so halt das erste Mal gelesen habe und mich sofort verliebt habe einfach. Und kann deswegen eigentlich nur so ein bisschen darauf vertrauen, dass jetzt Rezensenten, die sich das heute frisch angeguckt haben, trotzdem auch noch sagen, es ist immer noch ein gutes Comic, was auch so eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Grafisch ist es vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist auch nicht mein, was jetzt nur die Grafik angeht, ist es nicht unbedingt mein Lieblingscomic von Duncan Figredo. Also ich mag seine etwas cleaneren Zeichnungen lieber. Es ist hier sehr rough geinkt, also schon skizzenhaft sieht es aus, aber trotzdem auch detailreich. Aber es ist einfach trotzdem auch sehr, sehr schön koloriert auch von Sherilyn van Valkenburgh. Und also es sieht schon sehr gut aus. Es ist aber einfach, wie es so oft immer bei Comics ist, auch sehr Geschmackssache, ob einem das dann grafisch anspricht. Mhm. Da muss man halt einfach reinschauen und gucken. Und ja, es ist einfach wahnsinnig gut erzählt. Sowohl auf der Textebene, Peter Milligan ist einfach auf einem anderen Level, meiner Meinung nach. Also und Duncan Figredo ist ein Zeichner, der halt auch wirklich in seinen Bildern erzählt. Also der auch Dramaturgie und die visuelle Ebene extrem lebendig füllt. Also der zeichnet nicht einfach nur ein Skript runter, sondern der gibt einfach einer Szenerie total Lebendigkeit. Du hast es noch nicht gelesen?
Nee, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann trotzdem jetzt schon, ohne es gelesen zu haben, wahrscheinlich alles unterstreichen und bestätigen, weil alles, was ich bisher von Figueredo oder Milligan gelesen habe, war genau das. Also Milligan ist ein wirklich hervorragender Autor für Comics im Vergleich zu vielen anderen, der auch immer wieder versucht, so ein bisschen aus dem auszubrechen, was er vorher gemacht hat. Also es gibt ja viele, die machen irgendwie immer den gleichen Stiefel, nur in anderen Settings. Rick Remender. Aber das ist Peter Milligan halt einfach nicht. Da ist jede Geschichte von ihm ist eine Wundertüte. Da weiß man überhaupt nicht, was passiert. Und genau wie du es gesagt hast, Figueredo, immer wenn ich von dem was gesehen habe, das ist immer 120%.
Ja. So sieht's aus. Das, genau, also das Ding hat 264 Seiten, ist jetzt bei Cross Cult auf Deutsch erschienen, in einem schicken Hardcover für 30 Euro. Die englische Version gibt es ein bisschen günstiger, aber sieht im Prinzip genauso aus. Also es ist das gleiche Design, auch ein schönes Hardcover. Wobei das jetzt eine gute Gelegenheit wäre, mal auf dieses Hardcover-Thema nochmal einzugehen.
Ja, mach doch.
Vielleicht ein bisschen inspiriert vom Comic-Cookies-Podcast, wo Andi neulich über das Good Boy Magazine gesprochen hat, was auch ein Paperback ist mit dünnerem Papier. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich bin gar nicht so ein Fan von Hardcovern. Also für bestimmte Sachen, klar, Hardcover machen natürlich was her, sieht gut aus im Regal und so. Sind natürlich auch einfach robuster, stabilere Bücher. Deswegen verstehe ich auch, warum Sammler das wahrscheinlich lieber mögen. Aber ich mochte schon immer Paperbacks sehr gerne, weil die sich leicht rumtragen lassen, weil die nicht so dick sind, weil die nicht so dick auftragen. Und ich finde halt diese Hardcover-Preise schon heftig teilweise. Auch wenn ich total verstehe, wo die Preise herkommen. Ich finde es auch nicht zu teuer für das, was es ist. Ist das schon absolut angemessen. Aber wenn so ein Buch 25, 30 Euro kostet, das ist einfach was, das können sie nicht alle leisten. Aber ich persönlich mag Paperbacks, Taschenbücher oft auch vom Design lieber.
Vom Design?
Ja.
Inwiefern?
Na, ich finde, Hardcover trägt immer so extrem dick auf. Das macht immer so einen auf hier, ich bin extrem hochwertig, guck mich an, stell mich ins Regal. So. Aber ich finde, Bücher sind doch Gebrauchsgegenstände. Hm. Die soll man doch irgendwie gut rumtragen können und benutzen können und
ja.
So.
Das ist, glaube ich, einfach, kommt drauf an, was
für. Ja, ich bin halt kein Sammler, so in dem Sinne.
Also, es gibt halt die Leute, die manche Bücher sich nicht mehr angucken und direkt ins Regal stellen, oder die sie halt als Softcover lesen, aber als Hardcover dann ins Regal stellen oder so. Oder halt einmal lesen und dann nie wieder. Und dann gibt's halt die Leute, die immer einen Comic dabei haben, egal wohin, und immer im Rucksack oder so. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn das mal ein bisschen knickt oder irgendwie ein bisschen Abrieb hat. Und das sind halt unterschiedliche Leute. Aber um auf deine Kritik so ein bisschen zurückzukommen, ich sehe das mittlerweile oft auch so ein bisschen als Masche, um noch mehr Geld rauszuholen. Und zwar vor allem bei Comics, die so eher Mainstream sind. Also wenn Marvel und DC ihre Comics als Hardcover rausbringen, dann finde ich das immer extrem auf die Geldgeilheit reduziert. Also vor allem, wenn es keinen Paperback gleichzeitig gibt. Also wenn Leute das Hardcover haben wollen, von mir aus. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel jetzt ganz lange die Mighty Thor Storyline, wo Jane Foster Thor ist, nur als Hardcover gab. Und die war dann halt, wenn man die auf Englisch gekauft hat, gleich mal 5 Euro teurer als so ein Trade. Und ich meine, die Trades sind mit 17, 18 Dollar ja auch oft schon gar nicht so günstig. Und wenn du dann halt 25 Dollar oder so ausgibst für so ein Marvel-Ding, dann frage ich mich halt, was soll denn das? Vor allem, weil du weißt, in 99,999999% der Fälle hast du ein Jahr später, kommt das Trade raus.
Ja.
Das ist nur Geldgeilheit.
Ja.
Und die sind auch in der Regel außer, also die sind auch gar nicht so hochwertig gemacht. Die sind dann halt ein Hardcover, aber meistens gar nicht besser verklebt oder haben irgendwie noch andere Special-Sachen. Weil normalerweise sind ja so Hardcover-Editionen ja auch eher so diese, die sind ja darauf aus, für besondere Fans zu sein. Das heißt, da gibt's dann halt noch ein bisschen Backmatter, also irgendwie nochmal vielleicht 2 Seiten Skript abgedruckt oder irgendwie ein Interview oder sonst irgendwas. Ist halt bei den großen SuperheldInnen-Sachen nicht. Aber selbst wenn wir halt nicht SuperheldInnen-Sachen machen, finde ich es halt auch extrem schade, dass es vieles nur als Hardcover gibt, weil das schließt halt auch viele Leute einfach aus. Und ich meine, viele Sammler, die oder SammlerInnen, die jetzt zum Beispiel klassisch eher in so Boxen sammeln, für die sind Hardcover auch scheiße, weil die sind zu groß. Die kannst du dir wirklich nur ins Regal stellen. Und ja, ich weiß nicht, also es gibt auch viele schöne Hardcover-Editionen und gerade so Omnibus oder sowas, das kann man sich dann auch als Hardcover
Ja,
kaufen, weil
genau.
das hält dann meistens auch ein bisschen mehr.
Ja.
Ich meine, das ist dann wieder eine andere Geschichte, weil so Omnibus-Sachen, wo dann irgendwie, da hast du ja ein Kloppy, das ist ja auch nichts, was man schnell in die Bahn
Ja,
mitnimmt.
absolut. Also es gibt auf jeden Fall auch Sachen, wo ich Hardcover total angemessen finde und so. Bei irgendwie so Sammelgeschichten oder besonderen Ausgaben mit mehr Material, so wie du es gerade schon genannt hast oder so. Absolut, hat schon seine Berechtigung, aber ich finde das so als Standardformat für Comics, finde ich das einfach, das ist dann halt, dann sind halt Comics wirklich nur was für Leute, die sich das auch leisten können, ne?
Ja, genau. Und ich
Gut,
glaube.
wir haben zum Glück noch Büchereien, ja, also man kann sich Comics ausleihen, aber wenn es das nicht gäbe, also dann wäre halt wirklich finster, ja, also dann wäre es halt einfach so ein reichen Hobby.
Genau. Und Büchereien sind halt leider auch nicht überall in jeder Stadt gut
Ja.
ausgestattet, ne? Also wir sind in Berlin schon sehr verwöhnt mit der einer immer größer werdenden Comic-Ausstattung in den öffentlichen Bibliotheken. Aber ich finde halt auch, dass es wahrscheinlich gerade, also wenn wir jetzt nicht von amerikanischen Comics reden, sondern vielleicht auch gerade von deutschen, dass vieles vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie eben immer noch dieses Image haben oder kreieren wollen, dass es halt was ernsthafte Literatur ist. Diese ganze Graphic Novel Diskussion kommt halt in diesen Hardcover Sachen auch
Ja,
immer wieder mit vor,
ja.
weil man dann sagt, okay, das ist halt ein Buch, das ist halt nicht nur so ein flimsy Comic, sondern das ist halt ein richtiges
Ja.
proper Buch, was ich total albern finde, weil in dem klassischen Roman mittlerweile ja auch eigentlich die Bestseller alle immer nur über Taschenbücher verkauft werden und nicht über Hardcover. Und trotzdem wird das Medium ernst genommen. Also ich finde das so ein bisschen schwierig. Ich meine, man muss auch immer echt ein bisschen gucken. Im franko-belgischen Bereich hat dieses Albenformat ja auch nochmal eine andere Tradition, wobei da ja auch vieles als Softcover rauskommt. Also Spirou und Konsorten zum Beispiel sind ja alles Softcover-Sachen, während vieles andere auch dort als Hardcover gleich rauskommt. Und ich meine, sowas wie Splitter, der Splitter Verlag, glaube ich, der bringt fast nur Hardcover raus. Ich glaube, der hat ganz wenig Softcover-Sachen.
Ja, und das ist tatsächlich ein Grund, warum ich da so ein bisschen abgeschreckt bin, ne? Weil,
Ja, ich
also
auch.
Hardcover haben es immer erstmal ein bisschen schwerer bei mir. Also, und das liegt gar nicht nur am Preis. Das liegt gar nicht nur am Preis. Also, das ist, also ich verstehe auch absolut, wo das herkommt, ne? Dass Comics sind halt hier immer noch so ein Ding, was man so als so schöne Gegenstände, die man sich ins Regal stellt und so. Und das gebundene Buch hat ja einfach, macht ja direkt was her und so weiter. Aber ich finde, es wäre einfach irgendwie auch mal an der Zeit, so ein bisschen mehr zu versuchen, auch Leute noch mehr zu erreichen, die man bisher nicht so erreicht, halt eben auch Leute, die es sich vielleicht weniger leisten können. Also ich kann mir gerade glücklicherweise diese Hardcover auch leisten, aber mache ich dann trotzdem oft nicht, weil ich dann schon so bei irgendwie 25 € oder 30 € für so ein Buch, weiß nicht. Also wie gesagt, ich finde es nicht zu teuer für das, was es ist, aber ich denke, eigentlich müsste es ein bisschen günstiger sein und könnte von mir aus halt auch wesentlich günstiger produziert sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da weniger Liebe in die Druckdateien gesteckt wird oder sowas oder in die redaktionelle Arbeit und so weiter, sondern man könnte einfach auch wirklich gerne dünneres Papier nehmen, zum Beispiel. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ne, das sind einfach so Sachen, da fühle ich mich nicht so ganz angesprochen, einfach von vielem auf dem Comicmarkt.
Es ist natürlich auch schwierig, weil es gibt natürlich auch, ich meine, der Jaja Verlag zum Beispiel, der hat ja als Tagline feine Machwerke, ne?
Ja.
Und da ist es dann halt schon so, dass die auch alle ein bisschen mehr vielleicht kosten, weil es halt besonderes Papier ist. Aber die sind auch nicht alle Hardcover, ne? Aber trotzdem sind die dann schön gestaltet oder haben ein besonderes Papier oder einen besonderen Einband. Also man muss nicht nur Hardcover machen,
Genau.
um einen schönen Comic zu haben, der halt auch wirklich haptisch und sonst irgendwie gestalterisch schön
Ja.
ist. Und ich finde halt, dass vieles schon einfach mit so einem Hardcover allein irgendwie suggeriert, dass das jetzt irgendwie was Hochwertiges ist. Es gibt ja auch immer noch diese sogenannten Vorzugsausgaben. Ich weiß nicht, weil als das zum Beispiel finde ich so, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Also bestes, aktuellstes Beispiel, der David Bowie Comic von Rainer Kleist. Dieser erste Teil. Da gibt es die normale Ausgabe, die ist auch Hardcover, 25 €, voll in Ordnung. Dickes Ding, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die Vorzugsausgabe hat einen Goldschnitt und ein anderes Cover und kostet 50 €.
Ja.
Wat?
Ja gut, wenn man das zusätzlich produziert, meinetwegen, ne? Klar, also habe ich ja nichts dagegen.
Ja, natürlich, weil sobald es beides gibt, ist es immer noch in Ordnung, aber ich verstehe trotzdem nicht, wer dann, wem ist es das wert? Also das können doch auch nur Hardcore-SammlerInnen sein, die immer das Besondere, die Special Edition und sonst irgendwas haben
Ja.
müssen, wie überall. Aber komisch, echt komisch. Aber es gibt halt keine Softcover-Version. Also,
Ja.
die gibt's nicht. Und also ich finde schon, dass es auch eine Geldsache ist, weil viele Leute, die Comics lesen, die können sich vielleicht nicht einfach mal so die 5 € mehr leisten. Die müssen auch gerade junge LeserInnen, ne, die vielleicht noch
Ja, genau.
Taschengeld kriegen oder so. Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass dass viel mehr von den Kindern und Jugendlichen einfach zu den Mangas überwechseln.
Ja.
Weil da kriegen die für das gleiche Geld das Doppelte an
Ja,
Comic.
genau. Ja,
Ne?
genau.
Mal da von diesen ganzen Massivsammelbänden, die es mittlerweile gibt, abgesehen. Also auch die normalen Reihen, wenn ich mir halt so, weiß ich nicht, einen Chainsaw Man oder einen Attack on Titan Manga hole, da kostet ein Band unter 10 €. Wenn ich mir stattdessen dann irgendwie einen Carlsen Comic kaufen soll, der halt irgendwie 15 bis 20 kostet, na da sage ich als Kind doch auch, na dann nehme ich doch
Ja.
lieber was anderes. Es gibt natürlich auch im Kindercomic-Bereich viele Sachen, die im Softcover
Klar.
erscheinen und auch günstiger sind. Aber ich meine, wenn du dir überlegst, so ein Hilda Softcover-Band, gibt es übrigens auch als Soft- und Hardcover, was ich gut finde. Auch wenn ich glaube, immer erst der Hardcover-Band so einen Monat zuerst rauskommt. Aber da kostet auch schon der Softcover, glaube ich, 12 oder 14 €. Und das sind keine dicken Hefte, so. Das ist so wie ein Spirou-Heft. Und wenn du da sagst, okay, 12 € für einen Hilda-Band, weiß ich auch nicht. Also das müssen auch die Eltern in der Regel zahlen. Oder hier sowas wie Esthers Tagebücher gibt es, glaube ich, auch nur als Hardcover. Also ich finde schon, dass man da, und ich weiß, ich meine, es ist jetzt sowieso gerade ja die Diskussion mit Preisen, Preiserhöhung, bei Kostenerhöhung, Papiermangel und all diese Sachen. Wenn dann auch durch die Verlage anfangen, überhaupt die Preise zu erhöhen, dann
Ja.
ist das schon auch
Ich
ein
meine,
Thema, glaube
Reprodukt hat
ich.
ja auch jetzt gerade das Crowdfunding gehabt und ich meine, also Gott sei Dank gibt's Reprodukt und Verlage wie Reprodukt, die auch so hochwertige Sachen machen, ne? Das ist ja jetzt überhaupt keine Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, es wäre schon cool
Ja.
und auch, also ich kann natürlich jetzt hier schön daherreden, aber ich bilde mir ein, das hätte auch wirklich positive Effekte, so ein bisschen, sich so ein bisschen in die etwas günstigere Richtung zu orientieren, um einfach auch noch andere Leute zu erreichen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war das.
Das war unser Rant-Thema für heute.
Ja, ist mir aufgefallen, weil die beiden Comics, die ich jetzt heute hier dabei hatte, sind halt auch beides so gebundene Bücher. Zumindest jetzt in den aktuellen Ausgaben. Enigma hatte ich damals als Paperback-Ausgabe und die gefällt mir einfach besser, ja. Also auch wenn jetzt das neue Buch, das sieht super aus, ja, das ist ein total schickes Buch, was seine 30 € absolut wert ist. Aber dieses Paperback, was ich mal easy so in der Tasche stecken kann und so weiter, ich find's einfach geiler. Naja, so viel dazu.
Ja, also es ist nicht nur ein Geldthema, sondern eben auch ein
Ja.
haptisches, ein ästhetisches, ein grundsätzliches. Wenn ihr dazu Meinungen habt, dann schreibt uns.
Lass es uns wissen.
Ja, Aufregerthemen und kleine Rants gibt es auch bei unseren Kolleginnen von anderen Podcasts. Und es gibt einen relativ neuen, den wir mal kurz rausschauten wollen, oder?
Genau, so sieht's aus. Die Sarah Borini und der Thorsten von Plemplem Productions haben einen Podcast angefangen, wo sie, der heißt Wir versus Comics. Und der Titel deutet es ein bisschen an, da sind sie so ein bisschen auf Krawall gebürstet. So kritisieren Dinge und finde ich gut. Ist auf jeden Fall ein Tipp. Gibt's kostenlos, aber früher zu hören, wenn man da Patreon-Mitglied ist.
Genau, wenn man bei Sarah Borinis Patreon unterstützt, bekommt man das immer schon, ich glaube, 2 Wochen oder sogar einen Monat vorher.
Ja, irgendwie so.
Und ansonsten alle anderen kriegen es dann im freien Feed später. Und ja, es ist halt ein Rant-Podcast. Also das sagen die auch in der ersten Episode ganz deutlich. Es ist auch, also sie gehen immer noch sehr konstruktiv vor, finde ich da. Also sie bieten immer Alternativen und Vorschläge dafür. Also es ist kein reiner ich muss mir mal Luft machen Podcast, aber es ist halt auch sehr viel Luft machen da. Und ich glaube, das hat sich auch über viele Jahre einfach aus der Praxis her angestaut und das merkt man einfach, weil sie auch viele, viele, viele Beispiele und Anekdoten haben, die ihre Standpunkte auch untermauern.
Ja, ich finde das auch super. Allerdings habe ich auch in den ersten Folgen schon regelmäßig mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das sehe ich aber ganz anders.
Ja, das ist ja, ich bin auch nicht immer der Meinung der beiden. Das ist ja auch völlig okay. Ich finde es aber gut, dass es auch solche Podcasts gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, also, gerade auch mit dieser Besetzung, weil die meisten Leute, die sonst irgendwas zu kritisieren haben, sind ja eher so Leute wie ich, die selber keine Comics machen, in gar keiner Art und Weise mal, also regelmäßig und wirklich auch davon leben müssen, so. Sondern das sind dann eher Leute, wie die halt Journalistinnen sind oder Nerds oder was auch immer, beides, keins davon. Da hat man einen anderen Bezug dazu. Und ich finde, wenn man halt selbst Kleinstverleger ist oder selbst eben Comiczeichnerin seit vielen, vielen Jahren ist, hat man einfach auch eine andere Sichtweise. Und deswegen sind natürlich auch die Standpunkte oft anders als die, die wir haben, sag ich mal. Ne? Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir dann auch nicht immer einer Meinung sind. Aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend. Ich habe bei jeder Folge immer sehr aufmerksam zugehört und die sind jetzt auch nicht gerade kurz, ne? Also ich glaube, die sind auch so bestimmt eine Stunde.
Stunde, ja.
Aber es ist halt, da ist nicht viel Blabla dabei, da ist auch Substanz dahinter. Und selbst wenn ich nicht zugestimmt habe, war es immer interessant.
Genau, ich wollte eigentlich da tatsächlich noch konkreter auf verschiedene Punkte eingehen, aber das vielleicht mal in einer anderen Sendung oder vielleicht mit denen auch zusammen im Podcast mal oder so.
Ja, machen wir mal vielleicht eine Crossover-Folge.
Ja, genau. Halten wir es mal jetzt knapp hier. Ich wollte nämlich auch noch kurz erwähnen, die Comic Cookies ist ja auch ein schöner Comic-Podcast. Die haben jetzt auch ein Manga-Format. Das wollte ich hier auch mal verkünden. Es gab jetzt, glaube ich, erst 2 Folgen oder so davon. Und es geht da auch eher so um Klassiker, wenn ich das richtig sehe. Aber das fand ich mal ganz gut bisher. Und auch ganz gut bei den Comic-Cookies fand ich neulich die Sendung mit Jeff Shee zu seinem Scatman-Comic, was wir ja vorhin schon erwähnt haben. Das finde ich immer super, wenn richtig tief mal eingestiegen wird und auch so richtig so Detailfragen abgehandelt werden. Und da reden einfach Andy von den Comic-Cookies, redet da mit Jeff und sehr im Detail. Und sowas finde ich immer super.
Auf jeden Fall.
Und es ist auch, glaube ich, einfach ein sehr interessantes Comic, was ich noch nicht gelesen habe, aber habe ich voll Bock drauf.
Ich finde das Comic super spannend, weil ich glaube, die Geschichte wirklich super unbekannt ist. Und also wie viel da, bevor er diesen Erfolg als Scatman John hatte mit diesem Eurodance-Hit, wie viel da vorher in seinem Leben schon passiert ist, unglaublich krass. Unfassbar. Und das Gespräch finde ich halt auch, also das Comic, die Comic-Cookies-Folge ist super geil. Also Shoutout, hört euch das auch an.
Und dann vielleicht noch als letzten kleinen Podcast-Verweis. Ich finde immer gut, auf andere Podcasts hinzuweisen, weil hier sind ja die Leute, die es interessiert und die wissen vielleicht noch gar nicht von anderen Podcasts. Deswegen macht es doch auch mal alle in euren Podcast, dass ihr einfach auch öfter mal noch auf andere hinweist. Genau, und deswegen sage ich jetzt auch noch ganz kurz, dass beim Tele-Stammtisch auch demnächst oder jetzt hier bei Erscheinen dieser Sendung ist es, glaube ich, schon online, Sendung zum Comicpark und zur Comic Expansion, die ja neulich hier in Berlin auch noch stattgefunden hat, eine Woche nach der Invasion. Ja, und da war der Andi in Berlin und hat sich das angeguckt und macht da auch eine Sendung dazu und eben auch zum Comicpark beim Tele-Stammtisch. So, ein bisschen Podcast-Shoutouts und
wenn ihr uns auch was shouten wollt.
Genau, shoutet uns mal was.
Dann nochmal hier der Aufruf, shoutet uns was, shoutet uns out und schreibt uns an. Lasst uns gerne über Dinge sprechen oder lasst uns wissen, was ihr auch vielleicht in dieser neuen Staffel gerne mal hören würdet.
Genau, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt Feedback. Das freut uns immer sehr und motiviert uns, hier auch öfter neue Folgen zu veröffentlichen. Und das dürfen auch gerne mal alle machen, die es bisher noch nie getan haben. Also wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann gebt doch mal was zurück. Vielen Dank und bis bald.
Tada!